ARD.
HR Info Kultur.
Gemeinsam statt einsam. Das klingt ein bisschen wie ein Kalenderspruch. Doch es geht um nicht weniger als unsere kulturelle Weiterentwicklung. Und zwar per Kindererziehung.
Jeder Mensch ist allein ohne Liebe. Bambino mio, Bambino mio, Bambino mio.
Italien gilt als sehr kinderfreundliches Land. Ich merke das schon jedes Mal, wenn wir beim Italiener um die Ecke sind. Unsere Kinder sind hier vor allem ein Grund zur Freude. Man scherzt, lädt sie in die Küche ein und versorgt sie mit Lollis. Im Rest Deutschlands sieht das anders aus. Kinder sind in der Regel zu laut, zu wild oder stehen im Weg. Und das nicht nur in der U-Bahn. Dass die Akzeptanz und Wertschätzung von Kindern hierzulande entgegen aller politischen Lippenbekenntnisse gering ist, zeigt sich auch an der problematischen Situation vieler Schulen und Kindertageseinrichtungen. Personalmangel, Unterrichtsausfall und verkürzte Öffnungszeiten sind fast die Regel. Und die wenigsten Kleinfamilien bekommen regelmäßig Unterstützung von Großeltern oder anderen Verwandten. Die Folge? Völlig überlastete Eltern. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse 2024 fühlen sich knapp 70% der Eltern mit minderjährigen Kindern aufgrund hoher Belastungen erschöpft oder ausgebrannt.
Ständig möchte irgendein Kind was von einem, sie sind halt jetzt auch noch relativ klein in dem Alter. Dieser Spagat zwischen, man muss auch ja, arbeiten gehen, der Haushalt, die Kinder, man möchte allem gerecht werden. Und das habe ich einfach nicht geschafft.
Viele halten die Verhältnisse, wie sie sind, für normal und nicht zu ändern und zweifeln vielleicht sogar an sich als Eltern. Doch in Wirklichkeit ist dieser Zustand, in dem viele Eltern heute als Kleinfamilie leben und mitunter auch leiden, ein totaler Sonderfall. Und zwar sowohl, wenn man unsere Geschichte anschaut, als auch im Hinblick auf unsere biologischen Grundbedürfnisse als Menschen. Das sagt die Autorin und Filmemacherin Anja Krug-Metzinger. Hallo, Frau Krug-Metzinger.
Hallo.
Was entgegnen Sie Menschen, die sagen, das Kind gehört von Natur aus zu seiner Mutter und Erziehung ist vor allem Familiensache?
Also ich würde sagen, dass wir von Natur aus eine Spezies sind, die ihre Kinder gemeinschaftlich großzieht. Und die isolierte Kleinfamilie mit der überforderten Mutter, das ist kein natürlicher Zustand, sondern das ist ein historischer Sonderfall, den es überhaupt erst seit der Industrialisierung gibt.
Sie haben für Ihr neues Buch Gemeinsam statt einsam die Weisheit der Urzeitmütter ja mit vielen Forscherinnen und Forschern gesprochen, unter anderem mit Primatologinnen, Anthropologen und Bindungsforscherinnen. Was war für Sie denn das Überraschendste bei Ihren Recherchen?
Also für mich war das Überraschendste eigentlich der Besuch in Zürich bei den Weißbüschelaffen. Diese kleinen, handgroßen Primaten, die doch so weit von uns entfernt sind und die zufälligerweise eine ganz ähnliche soziale Form entwickelt haben, nämlich die Kinder gemeinschaftlich großzuziehen. Und dass eben unsere allernächsten Verwandten, die Menschenaffen, die Schimpansen, die ja wirklich sehr, sehr nah mit uns verwandt sind, das eben nicht tun. Da müssen die Mütter das alles alleine machen. Also das fand ich schon sehr, sehr, sehr überraschend. Und natürlich kann man die Weißbüschelaffen als für die Forschung als Modell der menschlichen Evolution ansehen. Also da ist es auch so, genauso wie bei uns, dass die Geschwister mithelfen, dass Tanten und Onkel mithelfen, aber auch eben nicht verwandte Gruppenmitglieder, genau wie bei uns, und auch Väter. Bei den Weißbüschelaffen ist es so, dass die Väter sich regelrecht umbringen für ihre Kinder. Die wollen die füttern, die wollen die beschützen, die wollen die dauernd herumtragen. Und da frage ich mich schon, was ist eigentlich natürlich oder vielleicht ist ja die gleichberechtigte Elternschaft etwas, was es schon ganz, ganz lange gibt.
Es gibt auch eine tolle Überschrift in Ihrem Buch, Schimpanse im Kopf, Weißbüscheläffchen im Herzen. Was genau meinen Sie damit?
Die Anthropologin Judith Burkhardt in Zürich hat das sehr schön auf eine ganz prägnante Formel gebracht. Der Mensch ist psychologisch ein Weißbüscheläffchen und kognitiv ein Menschenaffe. Und wir haben eben aus sozusagen beiden Welten das Beste vereint. Also wir sind die einzige Spezies, die intelligent ist, also die großen Gehirne von Menschenaffen hat, aber eben auch die hohe Kooperationsfähigkeit, die auch bei Weißbüschelaffen zu finden sind. Und diese Kombination, die war also sozusagen einmalig und hat bei uns auch eine ganze Kaskade von evolutionären Entwicklungen hervorgebracht. Also kognitiv und emotional war das wie so ein Sprengsatz, der uns unglaublich weit nach vorne gebracht hat.
Ich meine, das habe ich noch so im Kopf, dass unsere großen Gehirne sich überhaupt nur entwickeln können und auch unsere sehr wehrlosen Babys, die sich noch nicht im Fell festklammern können, direkt nach der Geburt oder gar laufen, dass das alles nur ging, weil wir eben kooperativ unsere Kinder großziehen. Tatsächlich zeigt die Forschung ja auch noch, die Sie zitieren, konkrete biologische Vorteile für die Kinder, für den Nachwuchs selbst, wenn man die gemeinschaftlich erzieht, wenn man die gemeinschaftlich groß bekommt. Und das hat mich auch persönlich sehr überrascht. Tatsächlich werden die auch größer und sind gesünder? Kann das sein?
Ja, da gibt es tatsächlich Untersuchungen aus den 80er Jahren von Kindern, die eben gemeinschaftlich großgezogen worden sind in einer Gruppe, die nicht mit ihnen verwandt war. Da hat man das gemessen und hat tatsächlich gemerkt, dass die sich also nicht nur psychisch besser entwickeln, sondern eben auch physisch, dass die dann auch schneller wachsen. Es ist aber auch so, dass es bei Weißbüschelaffen Untersuchungen gibt, die ganz klar zeigen, wenn eine Mutter in einem unterstützenden Umfeld ihre Kinder aufzieht, dass sie sich besser um die kümmert und besser ernährt. Mhm. Und das ganz, ganz Entscheidende ist, dass die Mutter das Gefühl hat, dass sie eine unterstützende Umgebung hat, dass sie von einem Netz getragen wird und dass sie nicht die alleinige Verantwortung für die Kinder trägt. Und das reduziert den Stress bei der Mutter und verbessert dadurch die Mutter-Kind-Beziehung. Und letztlich ist es so, dass die kooperative Kindererziehung die Mutter-Kind-Bindung verbessert, anstatt sie zu schwächen, wie man vielleicht erstmal denken könnte.
Also kooperative Kindererziehung hat offenbar, das zeigt die Forschung, immer mehr viele Vorteile. Jetzt haben wir viel über Weißbüscheläffchen gesprochen. Jetzt heißt Ihr Buch aber auch, also Gemeinsam statt einsam und dann im Untertitel Die Weisheit der Urzeitmütter. Was können wir denn von den Urzeitmüttern lernen?
Naja, also was wir von Urzeitmüttern lernen können, Menschen ziehen ihre Kinder gemeinschaftlich auf. Die isolierte Kleinfamilie ist ein evolutionärer Sonderfall der letzten 200 Jahre. Schon in der Steinzeit haben Mütter Babyfläschchen entwickelt, um ihre Kinder flexibel zu betreuen. Und Fürsorge war schon immer Gemeinschaftsaufgabe. Also das ist auch der Grund, warum ich mich für das Thema Evolution so sehr interessiere. In unseren Körpern, in unseren Beziehungen, in unseren sozialen Strukturen wirken Jahrmillionen alte Muster. Und wenn wir das verstehen, also wie diese Evolution da wirkt, durch uns hindurch, aus tiefer Vergangenheit, dann können wir auch Probleme der Gegenwart besser verstehen. Also zum Beispiel die Isolation moderner Mütter.
Da können wir jetzt gleich mal den Bogen auch schließen sozusagen. Sie haben ja einige Aspekte identifiziert, die aktuelle Notlage, jetzt haben Sie gesagt, von Müttern, ich würde das vielleicht nochmal erweitern, von Müttern mit Sicherheit immer noch besonders, vor allem wenn die Kinder klein sind. Aber doch auch von den Menschen, und das ist häufiger heute auch schon Vater und Mutter, die Kinder erziehen, erschwert. Unter anderem nennen Sie da als wesentliche Faktoren, die dann strukturell sind tatsächlich, vor allem die städtische Architektur, die Menschen eher voneinander isoliert, als sie zusammenzubringen. Und Sie nennen die Silver Revolution, die silberne Revolution. Welche Rolle spielt denn diese einzigartige Situation bei der Notlage vieler Eltern heute?
Also was sich heute verändert hat, ist, dass die Familien teilweise geografisch verstreut leben und dass Tanten, Onkel, insbesondere die Großmutter, die eben früher das Überleben der Enkel gesichert hat, dass die heute teilweise weit entfernt wohnen und auch eigene Lebensvorstellungen haben mittlerweile, also jenseits traditioneller Großmütterrollen. Und das ist die sogenannte Silver Revolution. Das sind Frauen, die sind so gesund und gebildet und aktiv wie nie zuvor. Ich kenne eine Großmutter, die sagt, ich mache keine Kinderbetreuung, ich nehme die Kinder zweimal im Jahr für 2 Wochen und dann machen wir richtig Abenteuer.
Ist das vielleicht auch Teil dieser kulturellen Evolution? Das schreiben Sie nämlich in Ihrem Buch Gemeinsam statt einsam. Das haben Sie identifiziert, dass wir gerade am Beginn so einer kulturellen Weiterentwicklung stehen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Ja, was deutet Sie für Sie darauf hin? Und wie sieht diese kulturelle Evolution aus?
Naja, also bei meinem Buch geht es ja darum, dass moderne Mütter in erschreckender Isolation leben, obwohl wir Menschen seit 2 Millionen Jahren als Spezies unsere Kinder gemeinschaftlich großziehen. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die alle in die Richtung gehen, dass wir definitiv eine Spezies sind, die ihre Kinder kooperativ aufzieht. Diese Erkenntnis könnte nicht nur unser Verständnis von Mutterschaft revolutionieren, sondern auch grundlegende Annahmen über Individualismus und Unabhängigkeit in unserer Gesellschaft in Frage stellen.
Haben Sie da ein Beispiel? Welche Lösungsansätze halten Sie dafür vielversprechend?
Ja, also es haben ja auch immer nicht verwandte Gruppenmitglieder bei der kooperativen Kindererziehung mitgeholfen. Und das könnten auch Großmütter sein, die nicht verwandt sind mit den Enkeln. Und da gibt es also sehr erfolgreiche Leihoma-Projekte mittlerweile, sogar Granny-Au-pair, also besonders fitte, aktive Seniorinnen, die dann um die Welt reisen und da eben auch helfen. Genauso wie in Mehrgenerationenhäusern. Da treffen sich Seniorinnen mit jungen Müttern, die nicht verwandt sind. Und der Vorteil ist natürlich, dass also diese Seniorinnen können auf diese Art und Weise der drohenden Einsamkeit im Alter entgehen, insbesondere wenn sie alleinstehend sind. Und die Familien, die überlasteten Familien profitieren, weil sie dadurch entlastet werden.
Ich habe tatsächlich auch den Eindruck, nach dem, was ich so beobachte, dass es vielen Menschen so geht, also dieser Wunsch nach Anschluss, nach Gemeinschaft, bei vielen Menschen sehr, sehr stark ist. Solche Mehrgenerationen-Wohnprojekte haben oft auch ganz viele Bewerber, wenn man auf diese Seiten guckt. Jetzt ist es aber auch so auf der anderen Seite, das Angebot ist weitaus geringer als die Nachfrage. Und auch um eine Leihoma beispielsweise haben wir uns mehrere Jahre bemüht und konnten keine finden. Also im Einzelfall ist es toll, aber sehr viele Familien gehen hier einfach leer aus. Was braucht es Ihrer Meinung nach, um dieses Angebot zu stärken?
Ja, es braucht sehr, sehr viel Förderung. Da muss Geld bereitgestellt werden. Es muss den politischen Willen geben, das umzusetzen. Was wir brauchen, sind Gemeinschaftsräume für Neubauten statt isolierender Wohnstrukturen, flexible 24-Stunden-Kinderbetreuung und eine existenzsichernde Grundsicherung für Familien. Außerdem verbindliche flexible Arbeitszeiten und massive Investitionen in soziale Infrastruktur, wie zum Beispiel Leihgroßelternprojekte. Sehr gute Beispiele sind in Dänemark und in Schweden zu finden. Die sind da schon sehr viel weiter als wir. Da wird also, es gibt eine Unternehmenskultur, die Elternschaft ernst nimmt. Da gibt es flexible Bauweisen, da gibt es eine Stadtplanung, die kindergerecht ist. Und die Geburtenraten sind da ja viel höher als bei uns. Also bei uns sind ja eben die Geburtenraten eine direkte Konsequenz einer Lebensweise, die gegen unsere Natur arbeitet. Und dort ist man schon viel weiter darin, eine Umgebung zu schaffen, die sozusagen kooperative Kindererziehung möglich macht und unterstützt.
Und jetzt muss ich zu guter Letzt auch noch einmal zum Thema Kindertagesstätten auch kommen. Denn das ist ja schon so eine Form von kooperativer Kinderbetreuung, Kindererziehung. Das hat sich eigentlich ganz gut etabliert. Gleichzeitig knarzt es überall, es fehlt Personal. Haben Sie eine Idee, wie man da die Situation verbessern kann?
Ja, indem man also sehr viel Geld da reinpumpt und das Ganze auch wissenschaftlich evaluiert und begleitet. Das sagt ja auch die Bindungsforscherin Lieselotte Arnert, dass da also sehr viel noch wissenschaftlich begleitet werden muss.
Vielen Dank, Anja Krug-Metzinger. Ich sprach mit der Autorin und Filmemacherin über ihr neues Buch »Gemeinsam statt einsam«, das jetzt im Berlin Verlag erscheint. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön auch.
Heißt nicht umsonst, um Kinder zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Leider ist das in unseren modernen Lebensverhältnissen, vor allem in der Stadt, oft ohne Großeltern oder andere Unterstützung in der Nähe, für die meisten Eltern nur ein schöner Wunschtraum. Kann die gemeinschaftliche Kinderbetreuung in Wohnprojekten, in denen junge und alte Menschen zusammenleben, vielleicht eine mögliche Lösung sein, eine die Zukunft hat? Die Agora EG besitzt 4 Häuser am Darmstädter Ostbahnhof. Sie ist genossenschaftlich organisiert und bringt bewusst verschiedene Generationen zusammen. Gerade leben dort rund 70 Erwachsene und 20 Kinder und Jugendliche miteinander. Auch meine nächste Gesprächspartnerin wohnt mit ihrem Mann und den 3 Kindern bei Agora. Sie möchte anonym bleiben im Interesse der Kinder. Hallo.
Hallo.
Warum haben Sie sich für das Wohnprojekt Agora entschieden?
Ja, ich hatte mich schon immer, auch Jahre vorher, also mit dieser Idee beschäftigt. Ich habe damit sehr geliebäugelt und dann haben wir durch Zufall, als wir eben ein Baby hatten, mitbekommen von Freunden, dass ein neues Wohnprojekt in Darmstadt bald entstehen soll. Also die Gruppe gab es schon lange, aber das Projekt war gerade im Bau. Und dann haben wir uns das angeschaut und gemerkt, das ist total attraktiv für uns, einfach nämlich nicht alleine zu sein mit einem Kind damals noch und irgendwie so isoliert zu leben, weil wir auch keine Familie in der Nähe haben und hatten. Sondern dass es irgendwie die Form ist, die wir uns am ehesten vorstellen konnten. Ich weiß noch, wie ich beim Bewerbungsgespräch damals bei Agora gesagt habe, dass ich selber in einem Dorf mit 70 Einwohnern groß geworden bin und da einfach jeden kannte und mir das total wünsche für meine Kinder, so in der Stadt auch so ein Dorf zu haben. Also das passt total gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben.
Mhm. Welche Vorteile hat es denn, mit mehreren Generationen in einem Umfeld zu wohnen und zu leben, in so einem kleinen Dorf? Also wie unterstützen Sie sich im Wohnprojekt Agora gegenseitig im Alltag?
Ich glaube, das ist total facettenreich. Ich werde da sicherlich nur ein paar Ausblicke oder Einblicke von geben können. Mhm. Also das eine ist, was ich mir so gewünscht habe, und das funktioniert tatsächlich, dass meine Kinder, obwohl sie in der Stadt sind, einfach so aufwachsen können, dass sie frei vor den Häusern spielen können und dass sie einfach so bei Nachbarn klingeln können. Also es ist einfach wie eine sehr enge, gute Nachbarschaft und ich merke, dass das jetzt für meine Kinder auch extrem viel in Richtung Selbstständigkeit ausmacht. Die haben so ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auf andere Leute zuzugehen, also vor allem auf die, die sie halt kennen. Und ich finde auch so ein sehr großes Vertrauen darin, dass andere Menschen erstmal offen und gut sind. Und das ist total schön, das merken wir manchmal irgendwie, wir stehen in der Küche und wir haben eine Idee, wir wollen Kuchen backen und wollen eine Pfannkuchentorte backen und brauchen Eier. Und wenn ich dann sage, ich habe halt keine Eier, dann sagen sie, macht nichts, wir gehen einfach bei dem und dem klingeln. Und dann ziehen die durchs Haus und klingeln, bis sie halt irgendwie ihre 4 Eier haben. Und das ist was total Schönes, finde ich, diese offenen Türen. Also das ist jetzt direkt für die Kinder und auch, dass sich einfach Kinder so begegnen. Es gibt diese direkten Begegnungsräume, sei es im Haus, sei es vorm Haus, im Hof, dass die sich nicht immer verabreden müssen, sondern dass die einfach so aus einer Laune heraus auch sagen können, ach, ich guck mal, ob die da ist. Oder ich schaue mal, wer da gerade unten auf dem Trampolin ist. Und das genieße ich auch als Mutter sehr, weil mir das auch wieder viel Freiheiten gibt. Ne? Also wenn ich irgendwie einfach das Fenster offen lassen kann und draußen irgendwie die Kinder höre, dann kann ich auch meine Kleinste, die ist gerade erst 3 geworden, einfach mit den Großen rausschicken und kann in der Zeit Abendessen vorbereiten, weil ich weiß, da ist irgendwie eine ganze Horde Kinder, da sind ein paar Eltern, die da rumlaufen und kann irgendwie die Zeit auch für mich nutzen. Das hat man ja sonst in der Stadt ganz wenig. Auf dem Dorf, so wie ich aufgewachsen bin, war das normal.
Mhm.
Das ist so, ja, genau, das für die Kinder. Aber für die anderen ist es natürlich auch so, dass gerade die Eltern auch viel Unterstützung erfahren, sei es mit jemand geht mal zur Apotheke oder begleitet zu einem Arzt oder bringt was vom Einkauf mit, all solche Dinge.
Und ist es dann auch schon so, dass wenn es dann irgendwie mal zu einem Betreuungsengpass an der Kita kommt und sie sind aber verhindert, müssen arbeiten, dass dann da auch wirklich jemand einspringt?
Also da sprechen Sie wirklich was ganz Wichtiges und Großes an. Ich habe ja gesagt, wir sind mit einem Kind eingezogen. Das war Ende 2017. 2018 haben wir da schon gewohnt und hatten da nur ein Kind in der Krippe. Und wir hatten da ja noch längst nicht die Kita-Krise, wie wir sie heute haben und kennen in den letzten Jahren. Das hat sich einfach seit Corona extrem verschärft. Mittlerweile haben wir 3 Kinder, 2 davon im Kindergartenalter und 1 im Grundschulalter. Und bei uns ist es wirklich drastisch in der Kita, muss ich wirklich sagen. In den letzten 3 Jahren fast kaum eine Woche ganz normal die Kita funktioniert hat. Und das, als sich das extrem zugespitzt hat, da haben wir uns einfach zusammengesetzt, mein Mann und ich, und gemerkt, wir kriegen das einfach nicht mehr hin. Wir sind beide berufstätig. Wir haben eben 3 Kinder. Kinder sind ja auch mal krank oder man selber ist krank. Und dann noch mit einer Kita, die einfach so unzuverlässig funktioniert, einfach wegen Personalmangel und selber hohem Krankheitsstand, fehlte uns einfach absolut irgendwie diese Rückendeckung von Omas oder so, wie man sie im Idealfall vielleicht hat, und haben auch gemerkt, so, nee, wir müssen jetzt auf nachbarschaftliche Unterstützung zurückgreifen. Wir schaffen das einfach tatsächlich nicht mehr. Ja, und dann haben wir genau das probiert, was Sie gerade gefragt haben. Und wir haben uns und so unsere Nachbarn durchgegangen und haben überlegt, zu wem haben unsere Kinder denn wirklich auch guten Kontakt, sowieso in den letzten Jahren aufgebaut, weil dies oder das man eben eh schon zusammen gemacht hat. Bei wem wissen wir, die haben vielleicht auch ein bisschen Zeit oder könnten sich's vorstellen, und haben bewusst sich nicht 6 oder 7 Leute angefragt und uns so ein Netz aufgebaut tatsächlich. Und das hat dann auch wirklich funktioniert. Und wir haben mittlerweile ein Netz, aber das mussten wir auch ganz aktiv aufbauen. Und ich musste auch so ein Stück weit über meinen Schatten springen, weil ich gemerkt habe, die Hemmschwelle ist doch noch was anderes, ob ich jetzt meine Mutter oder meine Schwestern frage oder eine Nachbarin oder einen Nachbar. Aber wir haben uns das aufgebaut und haben jetzt tatsächlich einige Leute, die wir auch im Notfall sehr spontan anfragen können. Von Kita fällt heute aus, könntest du heute Vormittag unsere Kinder nehmen? Ja.
Ja, würden sich viele Eltern wünschen. Jetzt habe ich schon herausgehört, das ist ein Wohnprojekt, das Wohnprojekt Agora in Darmstadt. Da gibt es eigene Wohnungen, jeder hat seine eigene abschließbare Tür. Es gibt aber auch Gemeinschaftsräume, haben Sie erwähnt. Werkstatt, Gästezimmer habe ich gelesen auf der Homepage, Hauswirtschaftsräume. Es gibt ein Kulturcafé, Restaurant und Ausstellungen und Konzerte. War es leicht, in das Projekt hineinzukommen? Und wie lange hat der Prozess bis zum Einzug dann gedauert?
Wir hatten extrem viel Glück, muss ich sagen. Nein, es ist überhaupt nicht leicht, nämlich in ein Wohnprojekt reinzukommen. Das Projekt war erst schon voll. Alle 50 Wohnungen waren im Prinzip vergeben. Und dann ist eine Familie abgesprungen, die doch woanders hingezogen sind. Und das war 4 Monate vor Fertigstellung. Und ja, dann hatten wir uns direkt gemeldet und uns darauf beworben und uns dann sehr gefreut, dass wir die Wohnung bekommen haben. Das war wirklich, ja, großes Glück für uns. Und wir sind dann alle gemeinsam eingezogen, eben Ende 2017. Und in der gesamten Zeit bis jetzt sind, glaube ich, nur 4 Wohnungen frei geworden. In der Regel durch Wegzug von den BewohnerInnen.
Ja, das liest man ja häufig bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten, die bereits realisiert sind, Projekt komplett. Wie kann man als interessierter Mensch auf der Suche nach Gemeinschaft noch in so ein Wohnprojekt wie Agora reinkommen?
Also wir haben schon auch einen ganz großen Wartepool, in dem man sich eintragen kann, in dem man in Kontakt auch treten kann und immer mal wieder auch Sachen mitmachen kann. Aber genau, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, da irgendwie wirklich darauf zu hoffen, dass man eine Wohnung bekommt, weil der Wartepool auch jetzt schon sehr voll ist. Und ich glaube, das geht vielen Wohnprojekten so. Andererseits kann man trotzdem natürlich in Kontakt treten. Gerade über unseren Kulturverein oder so gibt es die Möglichkeit, dass auch Menschen mitwirken, mitarbeiten, einfach auch Teil der Gemeinschaft sind, die nicht dort wohnen. Aber das ist natürlich etwas anderes. Ich gehöre schon von vielen Wohnprojekten, die auch einfach nach wie vor neu gegründet werden etc. Ich glaube, das lohnt sich sehr, da auch nach eigenen Vorstellungen dann auch mitgestalten zu können. Und mittlerweile gibt es eben auch so viele Erfahrungsberichte aus alteingesessenen Wohnprojekten, dass es sehr viel einfacher geworden ist. Andererseits sind da schon auch viele Hürden. Also Sie hatten schon gesagt, wir sind als Genossenschaft organisiert. Es gäbe schon zahlreiche Möglichkeiten, wie es Wohnprojekten leichter gemacht werden könnte, sich zu gründen und auch Finanzierungsmodelle zu finden, die einfach attraktiver sind, weil gerade für junge Familien ist es ja häufig jetzt nicht so erschwinglich, einfach da jetzt mit sehr viel Geld reinzutreten.
Also das auch als Wunsch an die Politik eigentlich, solche Mehrgenerationen-Wohnprojekte oder generell gemeinschaftliche Wohnprojekte dann auch zu fördern und die Gründungsbedingungen zu erleichtern.
Auf jeden Fall, ja. Also gerade im Sinne der Chancengleichheit wäre das total sinnvoll, weil wir sonst genau diese Ungleichheit auch haben, dass viele ältere Menschen sich das durchaus leisten können. Aber Menschen, die noch nicht lange im Berufsleben stecken oder eben in anderen sozialen Lagen bisher gelebt haben, sich dann einfach sowas auch überhaupt nicht leisten können.
Verstehe. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke in das Mehrgenerationen-Wohnprojekt Agora EG in Darmstadt, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke.
Sehr gerne.
Jeder Mensch ist allein ohne Liebe. Bambino mio, Bambino mio, Bambino mio. Denn die Welt wird erst schön durch die Liebe. Bambino mio, das wirst auch du einmal verstehen.
Offensichtlich fehlt vor allem eines: der politische Wille, um gemeinschaftliche Kinderbetreuung zu fördern und Kinder und Eltern zu unterstützen. Falls es in absehbarer Zeit also nicht klappen sollte bei einem der raren Mehrgenerationenprojekte, habe ich hier noch einen Hörtipp. In der Mockumentary KITA, das Menschenmögliche, von WDR und Deutschlandradio, werden in einem staatlich geförderten Pilotprojekt erstmals Roboter zur Kinderbetreuung eingesetzt. Mit erschreckenden wie amüsanten Folgen. Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Tanja Küchle.